Seid ihr bereit für das große Finale?
Die Taylor Swift Story. Folge 6. Taylors Politik der Zurückhaltung.
Herzlich willkommen zu Die Taylor Swift Story.
Der Podcast, in dem wir das Phänomen Taylor Swift ganz genau unter die Lupe nehmen.
Ihre Erfolge und Niederlagen.
Ihre Songs und die Storys dahinter.
Ich bin Vanessa Mai, Künstlerin.
Ich bin Gizem Celik, Popkulturexpertin.
Über 5 Folgen haben wir die Taylor Swift DNA auseinanderklamüsert, seziert, analysiert und katalogisiert. Wir haben uns ihr Image angeguckt.
Und wie sehr sie es kontrolliert.
Wir haben aufgedröselt, was sie alles machen musste, um einen Fuß in die Musikbranche zu bekommen und in ihr zu bestehen.
Und wie sie dabei die ganze Branche aufgemischt hat. Zum Besseren aller KünstlerInnen.
And as your resident loud person, I feel the need to bring it up.
Wir haben Fakten und Zahlen geliefert, wie Taylor mit was wie viel Geld verdient.
Und warum sie damit zur Wirtschaftsmacht wurde, um die sich PolitikerInnen reißen. Weltweit. It was all by design, 'cause I'm a mastermind. Wir haben ihre Songs musikalisch und inhaltlich beleuchtet und interpretiert.
Und bewiesen, dass ihr Werk um einiges komplexer ist als nur ein musikalisches Tagebuch all ihrer Breakups. And I left my scarf there at your sister's house and
you've still got it in your drawer even now. Ihr filigranes, weltumspannendes Marketingnetz haben wir auch entwirrt
und ihre tief loyale Swiftie-Armee kennengelernt,
die nicht immer friedlich ist.
Und in dieser Folge führen wir all diese DNA-Stränge wieder zusammen. Denn all diese Dinge mussten zusammenkommen, damit Taylor Swift 2023 und 2024 zu diesem gigantischen Pop-Phänomen werden konnte.
Um das mal anschaulich zu machen, beim Untergang der Titanic...
Hä, was?
Ergibt gleich Sinn. Beim Untergang der Titanic, also einem Schiff, von dem alle dachten, dass es unsinkbar sei, mussten all diese vielen unmöglichen und schlimmen Dinge zusammenkommen, um die Titanic zu versenken. Die Eisberge waren zu südlich, der Himmel zu dunkel, der Kapitän zu arrogant, zu wenig Rettungsboote und. Und bei Taylor Swift sind sehr, sehr viele unmögliche und positive Dinge ebenfalls zusammengekommen.
Ich bin echt froh, dass du die Kurve noch bekommen hast. Trotzdem, lass uns das gerne anders veranschaulichen. Anhand von Taylors The Eras Tour. Das ist Taylors Tour, die 2023 begonnen hat und 2024 weitergeht. Eine 3-stündige Werkschau über ihre gesamte Karriere. Echt krass.
Was für ein Popstar ihrer Größe jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber normalerweise macht ein Popstar das nicht im Alter von 34, sondern 65 Jahren. So wie Madonna mit ihrer Celebration Tour. Warum? Das erklärt uns Jörn Glasenapp, Swiftie und Professor für Literatur und Medien, der seit dem Sommer 2023 an der Uni Bamberg das Seminar Taylor Swift und das Taylorverse Pop-Theorien und Verschwörungstheorien anbietet.
Dass sie das in gewisser Weise in so jungen Jahren tut, ist natürlich auch durchaus zeigt, dass sie selbstbewusst genug ist, das zu tun. Und für ihre Karriere zeigt das natürlich auch auf, dass sie hinter all ihren Phasen eigentlich steht. Das finde ich auch so ganz bemerkenswert.
Aber wie kam es überhaupt zu dieser Tour? Und was ist überhaupt mit ihrer möglichen politischen Macht mit Topics wie Queerness oder Feminismus? Keine Sorge, erstmal eins nach dem anderen.
It is an honor and a delight to say these words to you. Welcome to the Eras Tour!
Um die Eras-Tour zu verstehen, müssen wir in den Sommer 2019 zurückreisen. Taylor hat gerade ihr sehr erfolgreiches Album Lover veröffentlicht und normalerweise würde sie jetzt direkt im Anschluss auf Tour gehen. Taylor beschreibt, dass es eigentlich immer derselbe Prozess ist. Album, gleichnamige Tour, Album, Tour und immer so weiter. Hier 2024 in ihrem Konzertfilm The Eras Tour, Taylors Version auf Disney+.
Ich bin immer wieder diesen Prozess durchlaufen. Ich mache ein Album und nenne es Red oder Speak Now oder Fearless. Und ich stelle eine Tournee zusammen, die nach dem Namen des Albums benannt ist. 1989 Tour, Speak Now Tour. So läuft das.
Aber bei Taylor gibt es im Sommer 2019 leider eine Planänderung. Ihre Mutter Andrea Swift ist zum zweiten Mal an Krebs erkrankt.
Und das war natürlich mega hart für Taylor. Die beiden haben sowieso eine super enge Beziehung.
Und darum entscheidet Taylor erstmal keine Tour zu machen, wo sie rund über 50 Shows in einem Jahr spielt und nie zu Hause ist. Sondern sie will für Lover alles kleiner und langsamer angehen lassen. Das vertieft sie 2019 im Gespräch mit Zane Lowe in seiner Sendung Beats One.
Veränderungen passieren nicht nur in meiner Karriere, sondern auch in meinem Leben. Und mit meiner Familie passieren im Moment einige ziemlich intensive Dinge. Ich kann nicht auf eine lange Tournee gehen, weil ich dann nicht die Möglichkeit habe, nach Hause zu kommen, wenn es sein muss.
Sie will die Möglichkeit haben, jederzeit nach Hause zu ihrer Mutter fahren zu können. Beruflich ist das auch schon eine große Entscheidung, eine lange Tour erstmal nicht zu machen.
Den Freiraum hatte Taylor sich einfach über die letzten Jahre finanziell erarbeitet.
Und Andrea ist selbst ja auch super involviert bei den Konzerten, ne? Wie uns der Geschäftsführer der Kölner Lanxess Arena in Folge 2 übers Musikbusiness unter anderem ja schon erzählt hat. Dazu wäre sie ja dann gar nicht mehr in der Lage gewesen.
Aber Taylor cancelt die Tour nicht ganz. Sie will einerseits große berühmte Festivals spielen, wie Glastonbury in England oder Roskilde in Dänemark. Andererseits will sie auch ein eigenes Festival, das Loverfest, an 4 Terminen in den USA veranstalten.
Passt, finde ich, ja auch mega zum Sommervibe des Albums. Und was für ein grausamer Sommer. Sie will ja eigentlich im Sommer 2020 die Festivaltour starten, aber dann kam Corona und Lockdown. Ich hatte ja auch Tickets für das Lover Festival Juni 2020 und es war damals echt noch viel leichter, Taylor-Tickets zu bekommen. Aber ja, Taylor habe ich dann nie gesehen auf dem Loverfest.
Ja, Lover bekommt keine Tour. Stattdessen schreibt sie 2020 das Album Folklore, aber
Lockdown.
Also keine Tour. Dann veröffentlicht sie Evermore noch im selben Jahr, aber
Lockdown.
Immer noch keine Tour. Stattdessen released sie 2021 das Re-Recording von Red, Taylors Version. Dann Ende Oktober 2022 veröffentlicht sie ihr Album Midnights.
Fünf Alben einfach. Aber die Welt war immer noch nicht Corona-frei und dass man diese Songs einfach nicht live hören konnte.
Midnights wird ein Mega-Erfolg. Allein am ersten Tag wird das Album 184,7 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Ein Rekord, den nur Taylor selbst mit The Tortured Poets Department 2024 bricht. Mit über 300 Millionen Streams in 24 Stunden.
10 Millionen davon sind von mir, von dem Song The Black Dog übrigens, Leute. Bester Song des Albums.
Im Herbst 2022 ist Taylor, wie der Rest der Welt, optimistisch, dass das mit den Lockdowns 2023 ein Ende hat und sie wieder auf Tour gehen kann. Und Taylor wäre nicht Taylor, wenn sie nach dem Mega-Erfolg von Midnights nicht noch einen draufsetzen würde. Jetzt, wo unser Marketing-Mastermind die Aufmerksamkeit von allen hat. Am 1. November 2022, nur anderthalb Wochen nach dem Midnights-Release, kündigt sie die Eras-Tour an. Zuerst bei Good Morning America, der größten Morgen-Fernsehshow in den USA.
Good Morning America, it's Taylor. I wanted to tell you something that I've been so excited about for a really long time, have been planning for ages, and I finally get to tell you, I'm going back on tour.
Aber welches von den vielen ungetourten Alben soll sie jetzt spielen? Das wird sie von sehr vielen Leuten gefragt. Das erzählt sie beim Eras-Konzertfilm von 2024.
So,
ich erinnere mich, dass die Leute auf mich zukamen und sagten, du hast 5 Alben herausgebracht und warst nicht auf Tour. Was ist also dein Plan? Was wirst du tun? Wirst du einfach eine 3,5-stündige Show mit allen Alben machen?
Und ich war so, ja, it's gonna be called the Eras Tour. See you there.
Und ich habe gesagt, ja, das wird die Eras Tour. Wir sehen uns dort.
Aber sie denkt sich auch, wenn sie schon 5 neue Alben spielt, warum dann eigentlich nicht alle ihre Alben? Und warum nicht einfach jedem Album eine Ära ihres Schaffens zuschreiben? Immerhin hat sie sich ja mit fast jedem Album immer wieder neu erfunden.
Neuer Musikstil, neuer Look, das haben wir ja schon ausführlich in der Musikbusiness-Folge Nummer 2 erzählt. Aber kurzer Spoiler-Alert, es sind nicht alle Alben. Ihr Debütalbum ist nämlich gar nicht dabei bei der Eras Tour.
Hast du eine Vermutung, warum?
Also ich glaube tatsächlich, ihr Debütalbum ist auch Taylors least favorite Album. Sie hat es meiner Meinung nach aber trotzdem integriert durch diese Surprise-Song-Section, weil eigentlich ist das ja der Anfang ihrer Karriere gewesen. Sie ist einfach auf der Bühne mit einer Gitarre und einem Akustikinstrument, dem Piano und deswegen abstrahiert, finde ich, ist eigentlich diese Surprise-Song-Section nur Taylor mit dem Instrument. Das ist eigentlich für mich Debüt-Taylor. Und dann beginnt ja der Kartenvorverkauf für die Eras Tour. Und ich glaube, es war eigentlich allen klar, dass es einen Mega-Run auf diese Karten gibt. Zum einen waren ja die Taylor Swift-Fans total ausgehungert, aber tatsächlich waren alle Leute total hungrig nach Unterhaltung post-Pandemie. Professor Peter Tschmuck, Musikwirtschaftsforscher an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, ordnet das so ein.
Die wollten einfach wieder auf Konzerte gehen. Auch das Haushaltseinkommen, so wie es aussieht, ist vorhanden. Und ja, ich würde das einfach als eine Art von Nachholkonsum auch bezeichnen, von dem einfach Taylor Swift auch profitiert hat. Wobei ich natürlich auch vermutet, dass ohne Pandemie diese Konzerttournee ein riesiger Erfolg gewesen wäre. Aber vielleicht nicht in der Dimension, wie wir es jetzt erleben.
Der Taylor Swift-Nachholkonsum ist eigentlich ein Drama in drei Akten.
Und was für ein Drama. Finally sprechen wir darüber, also let's go.
Akt 1. Wenn man Konzerttickets kaufen möchte, egal für wen, muss man das in den USA immer über Ticketmaster machen. Und die haben in den USA eigentlich, ja, eine Monopolstellung, kann man sagen. Es ist jetzt nicht nur so, dass man in den USA nur über Ticketmaster Karten bekommt, sondern die Plattform verlangt auch noch echt heftige Gebühren. In den USA gibt es Fälle, wo Ticketmaster 75% an Gebühr auf die Kartenpreise draufschlägt. Klar, dazu muss man auch sagen, das Geld geht jetzt nicht nur an Ticketmaster, sondern auch die Konzerthallen, Kreditkartenunternehmen oder Konzertpromoter kriegen was davon ab. Und es ist sowieso alles ein bisschen zu kompliziert, als dass wir uns das jetzt hier im Detail angucken können. Aber wichtig festzuhalten ist, die Karten werden schnell sehr teuer. Dazu kommt, dass die Webseite des Kartenverkäufers auch nicht sonderlich robust ist, wenn so viele Leute gleichzeitig einkaufen. Wir wissen aus Insta-Reels und TikToks von ja schon echt wütenden und aufgebrachten Fans anderer MusikerInnen, dass diese zum Teil weit über eine Stunde in der Online-Warteschlange festhingen.
Oh, da muss man echt Nerven haben, ne?
Und eine Stunde ist ja noch gut. Teilweise musste man bei den Taylor Eras Tickets wirklich, was habe ich da teilweise gesehen, dass Leute 7 Stunden irgendwie in der Warteschlange hingen. Also man merkt schon, Fans wurde es echt schwer gemacht, an Karten zu kommen. Und natürlich waren dann die Fans und auch die KünstlerInnen sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Und damit kommen wir zu Akt 2, Auftritt Taylor Swift.
Die Pionierin der Musikbranche.
Am 15. November 2022 beginnt der Vorverkauf in den USA, also für 3,5 Millionen registrierte, sehr ausgehungerte Taylor Swift-Fans. Ein Vorverkauf, von dem wirklich alle wussten, dass er massiv werden wird. Und dann 2 Millionen Menschen, über die Hälfte der Registrierten, steckt stundenlang in einer Warteschlange fest. Die Webseite bricht zusammen und Ticketmaster bricht den Verkauf ab.
Nach dem, was wir in Folge 5 gehört haben, möchte ich die Wut des Swifties nicht abbekommen.
Ja, wollte Ticketmaster auch nicht. Die haben zuerst auch so gesagt, ja Leute, das waren zu viele Bots, die eingekauft haben. Also Bots, die von SchwarzmarkthändlerInnen programmiert werden, um möglichst viele Tickets abzugreifen und die dann mindestens doppelt so teuer auf dem Schwarzmarkt zu verticken. Dann hat Ticketmaster auf Twitter verkündet, dass Taylor mit dem Andrang an Bots und Fans einen Rekord geknackt hat, der die Webseite einfach in die Knie gezwungen hat. Aber mehrere Millionen Fans haben immer noch kein Ticket zu dem Zeitpunkt und Ticketmaster schafft es nicht, die Fans zu beruhigen. Die sind so sauer, dass sie Ticketmaster verklagen. Über 20 Fans gründen dafür die Gruppe Vigilante Legal und das sind dann wirklich Swifties, AnwältInnen und FinanzexpertInnen. Der Name ist übrigens auch eine Anlehnung an den Song Vigilante Shit vom Midnights-Album. Vigilante heißt sowas wie, ja, jemand, der oder die Selbstjustiz ausübt. I'm a vigilante shit again. I don't start shit, but I can tell you how it ends. Don't get sad, get even. So on the weekends, I don't dress for friends. Lately I've been dressing for revenge. Und was macht Taylor? Stemmt sie sich jetzt wieder gegen die mächtigen Gatekeeper der Musikindustrie? Taylor postet am 18. November eine Insta-Story, recht viel Text wie immer, und sie schreibt:
Wir haben mehrfach gefragt, ob sie eine so hohe Anfrage handeln können. Und sie haben uns versichert, dass sie es können. Aber es ist wirklich Wahnsinn, dass 2,4 Millionen Leute Tickets bekommen haben. Aber es pisst mich einfach an, dass viele sich so fühlen, als hätten sie mehrere Bärenattacken dafür überleben müssen.
Ticketmaster hat nämlich eine dynamische Preisgestaltung. Also das heißt, je größer die Nachfrage ist, desto höher steigen die Preise. Das sieht man auch bei anderen Unternehmen wie jetzt Airbnb. Und wenn im Sommer viele Leute nach Italien wollen, sind da ja auch die Wohnungsmieten höher als im Herbst. Und das ist dann bei Taylor-Tickets auch so. Jetzt kommt aber der Clou. Nicht nur Ticketmaster, sondern auch Taylor verdient an dieser höheren Preisspanne. Checkmate. I couldn't lose. Und ich finde schon interessant, dass hier die Wut vor allem gegen den Kartenverkaufanbieter ging und gar nicht gegen Taylor. Denn letztendlich stimmt sie ja auch dieser dynamischen Preisgestaltung zu und profitiert auch davon. Und manche verlangen dann halt auch, dass eine Milliardärin wie sie die Ticketpreise senkt und ja irgendwie hilft, den Zugang dazu zu erleichtern.
Wird es ja auch wieder Verträge geben dazu und irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln, oder?
Ja, und trotzdem sagen viele, dass sie eigentlich schon die Macht dazu hat, wie wir auch eigentlich schon mehrfach gezeigt haben. Und dieses Kartenverkaufsdesaster ist eigentlich nur ein weiteres Beispiel dafür. Denn seit vielen Jahren versuchen Justizministerium, PolitikerInnen und andere MusikerInnen, Ticketmaster wegen Verstöße gegen das Monopolrecht ranzukriegen. Aber erst als es um Taylor Swift-Tickets geht, kommt Ticketmaster nach über 14 Jahren wieder vor den Kongress und muss sich endlich rechtfertigen. Und das, obwohl Taylor ja noch nicht mal selbst geklagt hat, sondern ihre Fans.
Und damit kommen wir bestimmt zu Akt 3 unseres Dramas.
24. Januar 2023 in Washington, D.C. Stell dir den Anhörungssaal folgendermaßen vor. Eine riesige weiße Marmorwand mit schwarzen Schlieren. In der Mitte hängt ein rundes Emblem mit der Aufschrift United States Senate. In der linken Ecke steht eine amerikanische Flagge. Davor sind Tische aus altem, schön verarbeiteten Holz in einem U angeordnet. Ungefähr einen halben Meter tiefer stehen noch mehr Tische und Stühle. In der Mitte des Us sitzt der Kongressabgeordnete Dick Durbin. Seitenscheitel, graue Haare, schwarzer Anzug. Er ist ein gestandener Politiker, seit über 40 Jahren im Senat. Er hat große Tabakkonzerne bekämpft, sich für die Regulierung von Waffen und für Guantanamo-Häftlinge eingesetzt. Und heute ist er wegen Taylor Swift hier. Er schwingt seinen Holzhammer.
This hearing of the Senate Judiciary Committee will come to order. I'd like to welcome everyone to today's hearing.
Die Anhörung ist eröffnet. Nur ein paar Meter von Senator Durbin entfernt sitzt ihm Joe Burgtoldt gegenüber. Ein großer Mann mit schmalem Gesicht, Brille und blauer Krawatte. Seine Haare sind schwungvoll mit Gel zur Seite gestylt. Er ist das Vorstandsmitglied für Finanzen von Live Nation, dem Mutterkonzern von Ticketmaster. Und er muss sich jetzt für das Desaster rechtfertigen. Er liest vor.
Die Bots konnten zwar nicht in unsere Systeme eindringen oder Tickets kaufen, aber sie bremsten die Verkäufe und stoppten sie sogar. Und das führte zu einem schrecklichen Erlebnis für unsere Kunden.
Die Bots waren mit ihrer Attacke nicht erfolgreich, aber sie haben die Verkäufe verlangsamt. Und dann guckt Joe Berchtold nach oben und blickt den SenatorInnen direkt in die Augen. Er entschuldigt sich bei den Fans und Miss Swift. Er verspricht, es in Zukunft besser zu handhaben. Und dann, nach über 2,5 Stunden Debatte, kommentieren die Kongressabgeordneten. Erst die demokratische Senatorin Amy Klobuchar.
We know all too well.
Dann der republikanische Senator Mike Lee.
It's a nightmare dressed like a daydream.
Dann der demokratische Senator Richard Blumenthal.
Ticketmaster ought to look in the mirror and say, I'm the problem. It's me.
Wow, das ist so, als würde im Deutschen Bundestag Claudia Roth Taylor Swift zitieren.
Oder Friedrich Merz.
Oder Markus Söder.
Diese Anhörung ist im Januar 2023. Da hat die Eras Tour noch nicht mal angefangen. Die fängt erst im März 2023 an und es reden einfach wegen dieser Anhörung alle über die Tour.
Willst du damit andeuten, dass das etwa Teil von Taylors Marketingstrategie war?
Nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber bessere Promo, ich sag's jetzt mal in Gänsefüßchen, hätte sie niemals haben können.
You know, I plot, I scheme, I plan.
Sie hat die Basisarbeit dafür gemacht und der Rest war ein Dominoeffekt.
I laid the groundwork and then, just like clockwork, the dominoes cascaded in a line. What if I told you I'm a mastermind?
Wie war der Ticketverkauf hier eigentlich in Deutschland? Wie war es für dich?
Oh, ich fand es so nervenaufreibend. Ich war so nervös. Ich habe wirklich an dem Tag der Ticketverkäufe mir so Manifestationsfrequenzen angemacht. Ich habe wirklich auf alles gezählt. Ich so, Leute, ich brauche Tickets. Und man konnte es ja gar nicht einschätzen, wie es in Deutschland sein wird. Und allein ja schon, weil ich wusste, dass der US-Teil der Tour 2023 ja schon ein paar Mal Erdbeben ausgelöst hat, literally. Und ich ja wusste, wie der Ticketverkauf da war. Ich war wirklich auf das Schlimmste vorbereitet.
Also, die Eras Tour hatte die beste Promo ever. Was können wir von der Tour jetzt finally auch in Deutschland erwarten? Gib mir ein paar harte Fakten.
Die Eras Tour findet 2023 und 2024 weltweit statt mit insgesamt 152 Konzerten. So der aktuelle Stand zumindest jetzt gerade bei unserer Aufzeichnung. Und ganz ehrlich, man weiß bei Taylor nie. Die könnte jederzeit noch ein paar Termine oben draufpacken. Auf der Tour spielt sie über 40 Songs in über 3 Stunden. Plus 2 Überraschungs-Akustik-Songs, die einfach bei jedem Konzert anders sind. Und das wissen wir wegen den ganzen Social-Media-Videos von Taylor Swift-Fans und ja auch wegen Taylors Konzertfilm.
Also 3 Stunden ist wirklich eine Ansage.
Jetzt mal nur so zum Vergleich, wie lang ist so ein normales, durchschnittliches Konzert?
Boah, das ist voll unterschiedlich, aber ich bin auf jeden Fall auch jetzt höher gegangen bei meinem Konzert und spiele zwar mit einer kurzen Pause, aber nicht, weil ich es möchte, sondern weil die Halle das will. Aber ich habe auch, glaube ich, so 33 Songs in der Setlist.
Okay, was?
Ja, das ist echt viel. Ich glaube, Taylor hat da so ein bisschen auch einen Trend gesetzt, einfach den Leuten mehr zu geben. Und man hat als Künstler auch einfach Bock, das zu machen, weil es einfach cool ist, so viele Songs zu spielen. Also ich finde es eigentlich eine coole Sache. Aber also ich würde mal behaupten, dass so 90 Minuten oder selbst 120 Minuten vielleicht normal ist.
Ich war noch nie auf einem Konzert, was länger als 90 Minuten ist. Eigentlich spielen die meistens so 12 Songs.
Okay, das ist aber richtig kurz.
Bei dir finde ich es aber krass.
Ja.
Und musstest du dich da jetzt irgendwie anders vorbereiten? Schon, oder?
Also ich habe mir den Tipp von Miss Swift abgeguckt und performe die ganze Setlist auf dem Laufband.
Machst du wirklich?
Nein. Also, just kidding. Nein, aber weiß nicht. Keine Ahnung. Ich gehe in der Bühne, ich bin ja eh sportlich, muss ich sagen. Und in dem Bühnenmodus bin ich sowieso, man spürt nichts. Du spürst nicht, wie lange es dauert. Du, klar, die Stimme muss durchhalten, aber das ist ja auch ein Muskel, den kannst du ja auch trainieren mit Übungen und so. Aber was ich eher krass finde, ist nicht die Länge der Show, sondern die Anzahl der Konzerte. Das durchzuhalten ist krass.
Aha.
Weil du wirklich, du hast die Reisen, das darf man alles nicht unterschätzen. Du hast so viele, du hast einen Menschenkontakt, du hast so viele Einflüsse, die dich einfach auch mal krank machen können. Und dann wird es halt schwierig, so ein Konzert 3 Stunden durchzuhalten. Aber so an sich, die Länge auf der Bühne macht einfach nur Bock. Das spürst du gar nicht. Das ist einfach geil.
Aber allein die Songtexte, du musst ja alles merken.
Ich habe schon gesehen, Beyoncé hatte, glaube ich, einen Prompter für ihre eigenen Songs. Stimmt
ja, aber
das?
Verstehe ich auch.
Ich nicht.
Ja, krass. Chapeau
naja,
an dich.
Naja, nee. Ich glaube, irgendwann bei so vielen Songs vergisst man vielleicht echt mal die ein oder andere Zeile vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich lerne meine Songs auswendig. Also ich muss mir schon ein paar Songs nochmal anhören, wenn ich sie lange nicht gespielt habe. Ich habe jetzt auch Songs dabei, die ich echt ausgekramt habe von früher. Das muss ich mir dann schon nochmal anhören.
Ach, aber auch aber voll schön. Da können sich die Fans ja auch voll freuen.
Ja, es wird richtig schön.
Einfach wie 33 Songs.
Mhm.
Krass. Ich meine, wie du ja gerade schon gesagt hast, Taylor macht das ja wirklich mit dem Laufband, ne? Also sie hat das im Person of the Year 2023 Artikel von Time Magazine erzählt. Jeden Tag war die auf dem Laufband und hat dabei die kompletten 44 Songs gesungen.
Schnellrennen für schnelle Songs und Joggen oder schnelles Gehen für langsame Songs.
Aber 44 Songs ist halt wirklich nochmal eine Ansage.
Taylor ist ja bei diesen ganzen Shows nicht die Einzige, die sich intensiv vorbereitet. Wir Fans auch. Und zwar mit der wichtigsten aller Traditionen, die Freundschaftsbänder, die wir ja alle beim Konzert tragen. Wir haben ja hier auch schon welche gebastelt. Und die Tradition geht sehr weit zurück. Das erzählt eine sehr junge 20-jährige Taylor im Jahr 2010 in einem Behind-the-Scenes von ihrem eigenen 13-Stunden-Meet-and-Greet.
Eine meiner Lieblingstraditionen, die an diesem Tag entstanden ist, war, dass ich jedes Mal, wenn ein Fan auf mich zukam und mir ein Armband schenkte, das Armband anlegte. Und es begann mit einem Armband. Und dann stapelten sich plötzlich diese Armbänder und mein ganzer Unterarm war mit ihnen bedeckt.
Also die Fans haben angefangen, Taylor Freundschaftsbänder zu schenken und sie hat die dann angezogen, bis ihr ganzer Unterarm komplett bedeckt war. Und Taylor Swift-Fan Alexandra, die mit Marlene den deutschsprachigen Taylor Swift-Fan-Podcast Breakfast at Midnight moderiert, erzählt:
Ich habe mittlerweile so um die 60 Freundschaftsbänder gebastelt. Mein Ziel war es eigentlich insgesamt so um die 200 zu haben. Da ich mir aber doch relativ viel Mühe mit jedem Armband gebe und versuche, verschiedene Techniken anzuwenden, bin ich nicht ganz so in meinem Zeitplan drinne.
Die Armbänder haben ja auch super viele Details wie Herzchen, Sternchen, Songtitel oder ganze Lyrics.
Und ich gebe mir eben so viel Mühe, weil man natürlich auch will, dass sich die anderen Fans über das Armband freuen, dass es ihnen gefällt.
Das ist echt mega schön und man sieht hier auch mal wieder, was Taylor mit ihrem intensiven Fan-Engagement über Social Media und den persönlichen Treffen so kreiert hat. Also nicht nur eine Fangemeinde für sie selbst, sondern auch für die Fans untereinander.
Hundert Pro. Hier Alexandra nochmal.
Ich freue mich aber am meisten eigentlich fast schon darauf, das Konzert mit meinen Freunden erleben zu dürfen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde durch das Fandom kennengelernt und die meisten davon habe ich tatsächlich noch nie getroffen.
Aber krass.
Auch Popkulturexperte Jörn Glasenapp, den wir schon mehrfach im Podcast gehört haben, ist Swiftie und war sogar selbst auf der Tour.
Und zwar in Las Vegas und Nashville. Dort habe ich sie bereits gesehen, was schlicht damit zusammenhing, dass ich zu der Zeit auch in den USA gerade mich länger aufhielt im Rahmen einer Gastprofessur. Aber ich gestehe, ich wäre wohl auch den weiten Weg geflogen, um sie zumindest einmal in den USA zu sehen.
Und mit seiner wissenschaftlichen Brille blickt er auf das Konzerterlebnis so.
Taylor Swift und ihre Fans, das ist etwas, was ich auf Konzerten sonst nicht so kenne. Da ist doch das Augenmerk auf die Stars gerichtet und die Fans sind in gewisser Weise wirklich Nebensache. Bei einem Taylor Swift-Konzert ist das definitiv nicht der Fall. Das sollte man sich vor Augen führen. Also ein grandioses Klangerlebnis wird dieses Konzert nicht werden, weil die Swifties schlicht zu laut sind. Und das muss man einfach schätzen können. Und ich schätze das sehr.
Das hat er jetzt sehr nett formuliert.
Gerade in Nashville hatte ich einen jungen Mann neben mir, der schrie jeden Text mit und konnte wirklich keinen Ton treffen. Also es war aber an sich ein Spektakel. Es war ein Spektakel. Der Typ war ein Spektakel. Also mit anderen Worten, die Fans sind großartig auf den Konzerten.
Das klingt dann zum Beispiel so, Achtung, passt auf eure Ohren auf.
Es ist das beste Gefühl, wenn Fans mitsingen. Man höre die Anführungszeichen, aber ich kann nicht erkennen, welcher Song das war.
Ich glaube, Taylor könnte das selber nicht erkennen, welcher Song das war. Die Fans schreien halt und singen und tanzen sogar so laut mit, dass sie beim Eras-Konzert in Seattle für ein kleines Erdbeben gesorgt haben. 2,3 auf der Richterskala.
Das hat die Rockband Die Ärzte 2022 in Berlin auch mal geschafft. Da waren es aber nur 1,3 auf der Richterskala.
Wenn man etwas von Taylor und ihrer Musik mitbekommen möchte, dann ist es wahrscheinlich hilfreicher, sich die Filme oder sämtliche Ausschnitte auf Social Media anzuschauen. Und was für mich vor dem ersten Gucken spannend war, war natürlich, welche Eras gibt es denn jetzt wirklich? Wie teilt Taylor ihr Werk selbst ein? Und interessanterweise sieht sie das schon recht streng. Jedes Album ist eine Era. Die Era, mit der sie anfängt, ist Lover. Stell dir vor, eine gigantische Bühne im Stadion in Los Angeles, 70.000 Fans.
So zum Vergleich, so viele Menschen leben in Fulda.
Die Bühne hat so einen riesigen Steg in die Menge rein. Der Bühnenboden ist ein Screen, wo ganz viel Grafisches passiert. Am Anfang ist er in Pink getaucht. Taylor trägt einen glitzernden Body in allen Farben des Regenbogens. Sehr Mermaid, sehr feenmäßig und sehr sommerlich alles. Sie hat ihre Gitarre um ihre Schultern gehängt und heizt diese besondere Fanbeziehung richtig an. Hier der Ausschnitt von The Eras Tour Taylor's Version von 2024.
Seht mal, für wen ich heute Abend spielen darf. Ich werde mit euch singen und tanzen und mit euch abhängen. Ich bekomme ein gutes Gefühl für das Publikum bei den ersten Songs. Man merkt, ob es ein seelenverwandtes Publikum ist, und das fühlt sich hier sehr vielversprechend an.
Ja, man spürt total den Vibe zwischen ihr und den Fans. Das ist echt schön zu sehen.
Und man merkt ja auch, wie da wirklich ein mega Popstar-Profi am Werk ist. Sie weiß einfach, wie man eine Crowd anheizt.
Ich finde es nach wie vor wirklich sehr faszinierend, wie viel Macht Taylor über ihre Fans hat. Hört sich schlimm an, aber es ist ja irgendwie so. Ein Wort, eine Geste und alle machen mit. Das sieht man an dieser ganzen Dynamik so, so, so gut.
Voll, und das macht ja auch Stimmung. Ich glaube, auch Taylor würde dir zustimmen. Hier mal selbst im Eras-Konzertfilm.
This is about to start going in my head real fast. I mean, you just made me feel so, so powerful.
Das steigt mir schnell zu Kopf. Wegen euch fühle ich mich so mächtig.
Jörn Glasenapp findet sogar, dass es auch gesamtgesellschaftlich zutrifft. Wir erinnern uns.
Es ist sicher so, dass Taylor Swift eine große Macht hat durch die Masse an Fans.
Vielleicht ist es mal Zeit zu fragen, wie viel Macht hat Taylor denn eigentlich wirklich in unserer Gesellschaft? Vor allem in der amerikanischen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie wirtschaftlich eine große Macht ist.
Ja, und PolitikerInnen wollen unbedingt, dass Taylor in ihrem Land auftritt und dort für große Umsätze sorgt. Im Musikbusiness hat sie eine große Macht. Sie hat nicht nur Apple und Spotify in die Knie gezwungen, aber hat sie auch politischen Einfluss. Immerhin, PolitikerInnen zitieren schon mal ihre Lyrics. Und?
Donald Trump is already trying to claim her.
Als Musikerin wird man überraschend oft zu politischen Themen gefragt, obwohl das gar nicht unser Job ist. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen, ob wir uns überhaupt zu Politik äußern sollten. Popkulturwissenschaftlerin und Swiftologin Georgia Carroll hat 2024 auf dem Swiftposium in Australien gesagt:
When you are the most powerful person in the world, you have like a moral obligation to share your opinions.
Also sie sagt, als mächtigste Person der Welt hast du die moralische Pflicht, deine Meinung zu teilen.
Aber ihre Swiftposium-Kollegin und Musikjournalistin Brittany Spanners tut sich damit eher schwer.
I think I have a complicated relationship with celebrities and politics and listening to them.
Ich verstehe beide Seiten, aber ich glaube, ich stimme Carol schon auch zu, dass eine Frau mit extremer Macht sich jetzt vielleicht nicht nur äußern sollte, wenn es um ihre eigenen Bedürfnisse wie Streaming-Einnahmen oder Musikrechte geht.
Taylor selbst hat ein kompliziertes Verhältnis zur Politik. Sie hätte vor 10 Jahren noch nicht mal das hier zugegeben.
The only thing I really read every day is political news. That's pretty much it.
Sie liest nur politische Nachrichten, das erzählt sie 2019 Zane Lowe in seiner Sendung Beats One. Und warum das so komplex für Taylor ist, schätzt die Schriftstellerin und Journalistin Jenny Zülker folgendermaßen ein.
Die ist ja unter einem Brennglas. Sie wird so dermaßen beobachtet von früh bis spät, dass sie sich schon genau überlegen muss, was sie mit wem bespricht und was sie wo sagt.
Das haben wir in Sachen Boyfriends extrem gesehen, wo die Presse und Fans jede Lyric interpretieren oder Kommentarspalten fluten oder an der ganzen Easter Egg-Sache, wo alles von den Fans auf versteckte Hinweise untersucht wird.
Ich möchte ihr jetzt nicht vorschreiben, sag doch mal ein bisschen mehr, noch dreht doch mal ein bisschen deutlich auf, geht doch mal in eine Polit-Talkshow oder sowas. Ich glaube, so sicher fühlt sie sich dann da auch nicht, nehme ich mal an. Aber also ich wäre jetzt nur enttäuscht, wenn sie wirklich gar nichts mehr von sich hören lässt bis zur Wahl dann.
Damit ist die US-Präsidentschaftswahl im November 2024 gemeint.
Man darf jetzt übrigens auch nicht vergessen, dass Taylor ja aus der überwiegend konservativen Country-Welt kommt, ne? Also das heißt, wenn sie sich politisch äußert, könnte sie einen großen Teil ihrer Kundschaft vergraulen. Und natürlich geht's bei solchen Sachen ja auch um Geld.
Sie muss also viel abwägen, bevor sie Stellung bezieht. Das ist bestimmt auch der Grund, warum sie sich erst im Jahr 2018, 12 Jahre nach ihrem ersten Song Tim McGraw, politisch äußert. Das wurde in der Doku Miss Americana von 2020 sehr gut dokumentiert. Wir hören uns jetzt einen Ausschnitt an, der viral gegangen ist. Es ist das Jahr 2018. Trump ist 2 Jahre schon Präsident. Und in Tennessee, wo Taylor lebt, steht eine republikanische Kandidatin zur Wahl, die seine rechtskonservative Ideologie teilt. Und Taylor beschäftigt das schon sehr lange. Sie will sich unbedingt öffentlich politisch äußern. In einem Backstage-Raum sitzt sie mit ihren Eltern und 2 weiteren Personen. Es ist emotional alles ziemlich aufgeladen. Wir hören zuerst ihren Vater Scott.
12 Jahre lang haben wir uns nicht mit Politik oder Religion beschäftigt.
Ja, aber das hier ist an meiner Heimatfront. Und auch damals bei den Präsidentschaftswahlen. Ich war in einer so schrecklichen Verfassung, dass ich mich nicht getraut habe, meinen Kopf aus dem Sand zu strecken.
Taylor wollte sich bei der Wahl 2016, als Trump gewählt wurde, nicht äußern, weil es ihr da wegen dem zweiten Kanye West Beef so schlecht ging. Als nächstes kommt eine der weiteren Personen im Raum zu Wort mit: Das würde dein Tourpublikum halbieren.
Stell dir vor, wir kommen zu dir und sagen, hey, wir haben eine Idee, wie wir die Besucherzahlen bei deiner nächsten Tour halbieren können. Und was ist mit dem Sicherheitsaspekt? Taylor Swift spricht sich gegen Trump aus?
Es ist mir egal, ob die das schreiben. Ich bin traurig, dass ich es vor 2 Jahren nicht getan habe, aber ich kann es nicht ändern.
Dann will Taylor ihrem Vater den Instagram-Post vorlesen, den sie vorbereitet hat.
Ich möchte euch nur vorlesen, was ich geschrieben habe. Ich möchte wirklich, dass ihr wisst, dass das für mich wichtig ist.
Ja, ich habe das ganze Ding gelesen. Und ich habe Angst. Ich habe schon gepanzerte Autos gekauft.
Das ist wirklich eine große Sache. Sie stimmt gegen eine gerechte Entlohnung. Es kann sein, dass sie gegen die Wiederzulassung des Gesetzes gegen Gewalt gegen Frauen stimmt, das uns im Grunde vor häuslicher Gewalt und Stalking schützt. Stalking. Ich muss das tun. Ich muss das machen. Dad, du musst mir verzeihen, dass ich es tue, weil ich es tun werde.
Hier sieht man einfach so gut, was für ein enormer Kampf das für Taylor ist, sich richtig zu verhalten. Und dann postet sie ihre politische Meinung. Das Bild ist ein schwarz-weißes Polaroid.
Klar, wir sind ja auch in der Reputation Era.
Und daneben schreibt sie einen langen Text. Hier ein Ausschnitt.
Ich glaube an den Kampf für LGBTQ-Rechte und dass jede Form von Diskriminierung anhand von sexueller Orientierung oder des Geschlechts falsch ist. Ich glaube, dass der strukturelle Rassismus, den wir im ganzen Land sehen, erschreckend, widerlich und vorherrschend ist. Ich kann nicht jemanden wählen, der nicht bereit ist, für die Würde aller Menschen zu kämpfen.
Ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, ich finde es richtig super, dass Taylor endlich Stellung bezogen hat. Aber für viele Fans kam das auch ein bisschen zu spät. Viele hatten das Gefühl, dass dieses sich nicht äußern wie eine stille Zustimmung ist.
Aber Taylor zahlt dafür auch tatsächlich einen hohen Preis. Konservative Fans sind enttäuscht, vor allem ihr größter Fan mag sie jetzt 25% weniger.
Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
Ah, Donald Trump. Ist vielleicht aber auch kein Verlust, sondern eher ein Gewinn für Taylor und alle Taylor Swift-Fans, glaube ich.
Yep. Von jetzt an äußert sich Taylor politisch immer mehr. Sie beschreibt ihr Sommeralbum Lover von 2019 sogar als ein sehr politisches Album. Hier nochmal bei Zane Lowe 2019 über einen Song, der auf dem Album ist. Miss Americana and the Heartbreak Prince.
Es geht definitiv nur um Politik. Die Highschool ist eine Metapher für Politik. Eine Highschool, in der alles falsch zu sein scheint und die falsche Seite gewinnt und du versuchst nur jemanden zu finden, mit dem du dich unter die Tribüne kuscheln und es irgendwie überstehen kannst.
Make it through.
Ich liebe übrigens den Song Miss Americana and the Heartbreak Prince und genau so fühlten sich für viele auch die Trump- und Krisenjahre an, wie die schlimmsten Highschool-Jahre. American Glory faded before me, now I'm feeling hopeless, ripped up my prom dress, running through rose thorns, I saw the scoreboard and ran for my life.
Taylor redet aber nicht nur über Politik, sie backt auch Kekse für Biden, damit er 2020 gewählt wird.
Und dann wurde er gewählt. Taylor kann also anscheinend die amerikanischen Wahlen beeinflussen.
Kann sie tatsächlich. Also in den USA ist es so, dass man sich im Vorfeld erst registrieren muss beim Wahlamt, damit man überhaupt wählen kann.
Heißt das, man muss zweimal los? Ist ja schon auch irgendwie anstrengend, oder?
Ja, darum gibt es auch die Tradition unter amerikanischen Stars, zum Registrieren und zum Wählen allgemein aufzurufen. Das hat Taylor das erste Mal 2018 gemacht mit einer Instagram-Story und die Wahlorganisation Vote.org hat daraufhin 65.000 neue Registrierungen bekommen.
65.000 ist halt ein krasser Impact, ne?
Man könnte jetzt sagen, okay, 65.000 von über 330 Millionen AmerikanerInnen, was bedeutet das schon? Journalistin Jenny Zülker ordnet das für uns mal so ein.
Die Trump-AnhängerInnen, die RepublikanerInnen, die Trump wählen wollen, die gehen sowieso zur Wahl. Die muss man nicht noch motivieren, die sind motiviert. Die sind hochmotiviert. Es gibt aber eine unheimlich große Gruppe von NichtwählerInnen in den USA und unter denen finden sich auch viele Swifties. Und wenn die jetzt wählen gehen, dann, und das sind also auch naturgemäß, weil es eben jüngere Frauen sind, nicht unbedingt so die erste Reihe der Trump-AnhängerInnen, das sind ja eher ältere Männer. Und insofern, wenn sie jetzt einfach nur viele von den NichtwählerInnen dazu motivieren könnte, zu wählen, dann könnte das ziemlich gut sein, dass die dann auch tatsächlich, ohne dass sie sagt, wen sie wählen sollen, nicht Trump wählen, sondern Demokraten wählen oder andere Kandidatin wählen. Und das könnte schon das Zünglein an der Waage sein.
Und darum hat 2023 der amerikanische Nachrichtensender MSNBC mal ausgerechnet, wie viele Leute Taylor erreichen und damit ihr Wahlverhalten beeinflussen könnte. Ihr Ergebnis? Alle Nachrichtensender in den USA erreichen höchstens 10 Millionen ZuschauerInnen am Tag. Taylor dagegen hat das Potenzial, 100 Millionen an einem Tag mit ihren Plattformen zu erreichen.
Ja, oder sogar 300 Millionen, ne? Wie jetzt beim The Tortured Poets Department Album.
Wenn sie also sagt, tut was, meldet euch zur Wahl an oder schaut euch dieses Video an, dann erreicht sie viel mehr Menschen als jeder andere Künstler in früheren digitalen Zeiten.
Taylor hat also politische Macht.
Ihr ist bestimmt bewusst, was sie dafür gemacht hat, weil das über nichts anderes schreiben und reden wir seit Monaten.
Da bin ich mir sogar auch ziemlich sicher, weil sie ja selber sagt, dass sie den ganzen Tag nur politische Nachrichten liest. Aber auch wenn jetzt super viele JournalistInnen und ExpertInnen auf Taylor gucken, was sie jetzt bis zur Präsidentschaftswahl im November 2024 wohl so sagt, ich weiß jetzt nicht, ob Taylor auf einem Eras-Konzert sagen wird, wählt die Demokraten. Oder ob sie es dann doch eher so zwischen den Zeilen auch über ihre Musik kommuniziert, wie zum Beispiel mit dem Song You Need to Calm Down. Das ist ja auch so das Queer-Anthem von ihr.
Voll. Im Musikvideo sehen wir auch queere Ikonen wie Ellen DeGeneres, Laverne Cox und den Cast von Queer Eye. Apropos queer, wir haben mit Adam Mack gesprochen, queerer Country-Sänger, der Nashville noch als nicht geouteter Singer und Songwriter erlebt hat. Erst später hat er seinen Traum zur Realität machen können, nämlich, dass auch jemand wie er öffentlich als queerer Künstler seine Musik auf den Country-Bühnen dieser Welt performen darf. Er sagt, aus seiner persönlichen Sicht und aus Sicht der Community ist Taylors Positionierung durch ihre Songs ebenfalls glasklar.
Warum sollten wir Unterstützung von Beyoncé oder Taylor Swift ablehnen? Warum nicht akzeptieren, dass zwei der mächtigsten Frauen der Welt queere Stimmen unterstützen und uns helfen wollen? Es ist ja nicht so, dass sie strategisch oder kalkuliert vorgehen. Ich glaube, dass sie einfach von der queeren Community inspiriert sind. Es gibt so viel Farbe und Leben in dieser Community. Wie könnte man sich davon nicht inspirieren lassen?
Die Welt ist bunt, lasst uns das doch eine Inspiration sein, sagt Adam. Und solange KünstlerInnen wie Beyoncé oder Taylor die queere Community unterstützen, so what? Wobei ich hier jetzt auch nochmal ganz kurz einordnen möchte, dass es schon auch kritische Stimmen an Taylor gibt, auch aus der queeren Community. Nämlich ja, Taylor hat das Musikvideo gedreht und sie hat auch mehrfach schon Worte geäußert in Support of der queeren Community und es gibt den catchy Song. Aber vielleicht auch ähnlich wie beim Feminismus-Thema, das sind alles Statements, die sie erst sehr spät gemacht hat, als Themen vielleicht auch schon weniger riskant waren und eher Mainstream. Sie lehnt sich jetzt nicht mega weit aus dem Fenster. Und dadurch, dass sie vielleicht doch auch etwas vage bleibt bei diesen ganzen Themen, hat es natürlich auch den Effekt, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt, egal wie man eingestellt ist. Und das ist natürlich bei der Eras Tour vielleicht auch gar nicht so schlecht für Taylor. Deswegen lass uns doch nochmal über die Eras-Konzerte sprechen und das ganze Universum drumherum, nämlich das Taylorverse.
Sie bietet etwas, womit alle etwas machen können. Und die Differenzen, die es im Taylorverse gibt, sage ich mal, sind ja so Fragen wie, ich finde das Album Lover besser als das Album Folklore. Aber wir alle verständigen uns darauf, dass wir Taylor Swift lieben. Also mit anderen Worten, die Differenzkategorien sind nicht wie Republikaner gegen Demokraten, wo man sich an die Köpfe geht, sondern eher, es herrscht eine Einigkeit im Taylorverse.
Und das könnte der Grund sein, warum sie jetzt so groß ist, weil sie für viele der gemeinsame Nenner ist?
Vielleicht könnte man spekulieren, dass Taylor Swift gerade in Zeiten wie 2023, ein Jahr mit Ukraine-Krieg, natürlich auch politische Spaltungen noch und nöcher erkennbar sind. Also gerade in den USA natürlich sehr stark, dass Taylor Swift irgendwie geradezu kompensatorische Kraft entwickelt.
Dem stimme ich zu. Man muss jetzt hier nochmal ganz kurz erwähnen, Taylor ist jung, sie ist weiß, sie ist reich. Zum Beispiel kann ein schwarzer Popstar wie Beyoncé allein durch ihre Existenz schon für Spaltung sorgen. Ihr Album Cowboy Carter ist ja eine Reaktion darauf, dass eine schwarze Frau wie sie von der überwiegend weißen und sehr konservativen Country-Szene abgelehnt wurde. Okay, Beyoncé ist natürlich trotzdem auch sehr erfolgreich und auch mega reich.
Aber Taylor hat natürlich in der Hinsicht eine andere Ausgangsposition.
Genau. Aber weißt du, was wir trotzdem auf der Eras Tour erwarten können? Das haben wir eigentlich über die ganzen Podcast-Folgen immer mal wieder mitbekommen. Taylors Einsatz für den Feminismus. And there's nothing like a mad woman. What a shame she went bad. No one likes a mad woman. You made her like that. Ihr öffentliches Erwachsenwerden von Mädchen zur Frau.
Taylor ist auf jeden Fall ein Vorbild für junge Frauen.
Das ist Anne Sauer, die das Buch Look What She Made Us Do über Taylor geschrieben hat.
Eine Sache, die ich auch unbedingt immer wieder sage, wenn es um Taylor Swift geht, dass sie einfach ein Hammer-Vorbild ist, was Business angeht. Da spielt sicherlich auch Kritik mit rein, gar keine Frage. Aber wenn es nur darum geht, anderen Menschen vorzuleben, own your work, du bist verantwortlich für das, was du machst und du hast das Recht, am allermeisten davon zu profitieren, nicht nur finanziell, sondern auch für deine mentale Gesundheit, dann lebt sie dir das vor und ich finde, das ist ein Hammervorbild.
Das bringt mich zurück zur Eras Tour, genauer gesagt ganz zum Anfang, bevor das Konzert anfängt und während die Fans noch warten. Da gibt es einen Countdown von 13 Sekunden und davor, also vor Konzertbeginn, läuft dieser Song, ein feministischer Ursong, You Don't Own Me von Leslie Gore. You don't own me.
Du besitzt mich nicht. Das ist eine Ansage, die auf so vieles in Taylors Leben passt.
Und auch hier schafft Taylor es wieder, über Grenzen hinwegzuschreiten, weil ihr Feminismus manchmal auch etwas vage ist, sehr mainstreamig und nicht immer super mutig. Böse Zungen würden zum Beispiel sagen, dass Taylor erst bei Me Too mitgemacht hat, als diese ganze Bewegung schon voll im Gange war und in allen Medien präsent. Wobei ich hier auch nochmal was erwähnen möchte und jetzt an der Stelle auch eine berechtigte Triggerwarnung. Taylor hat ja selber einen sexuellen Übergriff erlebt, denn Taylor hat 2017 einen Prozess wegen sexueller Belästigung gegen einen Radiomoderator gewonnen. David Müller hat sie unerlaubt während eines Fototermins an den Po begrapscht. In einem Akt körperlicher Übergriffigkeit hat er ohne Einvernehmlichkeit seine Hand auf Taylors Gesäß gelegt. Und in so einem öffentlichen Moment, bei besagtem Fototermin, der dezidiert von ihm so ausgesucht wurde, weil sie sich halt in dem Kontext noch viel schlechter wehren konnte. Damals erhielt Taylor eine symbolische Entschädigung von $1 und sagt, sie sei zwar in einer privilegierten Situation, hoffe aber auch, anderen damit helfen zu können. Wie viel Mut sie das damals gekostet hat, klar, darüber können wir nur spekulieren. KritikerInnen sagen auch hier, Taylor hätte noch mehr ändern können, verändern können. Aber ich möchte dazu auch sagen, also ich glaube, für Taylor war das auch keine leichte Zeit, kein leichtes Ereignis. Und dann schaut man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf sich und dass man das für sich verarbeiten kann. Wie zum Beispiel mit Musik. Vielleicht war das nämlich auch Inspiration für Taylors Song The Man. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. 2019 hat sie Ryan Seacrest im Telefoninterview für Ryan on Air für iHeartRadio zum Song das erzählt.
Wir veranstalten diese sogenannten Secret Sessions, zu denen Fans kommen und sich das Album vorher anhören. Das sind Jungs und Mädels. Und ich sehe die Jungs da draußen, wie sie zu dem Song mitnicken. Was wir in jedem Kampf für Gleichberechtigung brauchen, sind Leute von der anderen Seite, die sagen, es ist richtig, dass ihr das wollt. Wenn also Männer sagen, ich liebe deinen Song The Man, dann sage ich, ich möchte dich umarmen und dir ein High Five geben.
Mit The Man können ja auch die Mächtigen da oben gemeint sein. Also ja auch inklusiv für Männer, weil andere Männer können sich ja auch darüber abfacken, wenn es irgendwelche Männer in Machtpositionen gibt, die unangenehm sind. Das ist generell eine große Entwicklung, die wir an Taylors Publikum im letzten Jahr erkennen können. Ein sehr viel männlicheres Publikum. Und das ist insofern spannend, weil lange hieß es aus dem männlichen Lager, dass Taylors Musik eben nichts für sie ist, sondern nur für Mädchen mit Herzschmerz.
Das ist schön zu sehen, wie Taylor sich davon befreit.
Dank extrem großer medialer Aufmerksamkeit. Danke Ticketmaster, danke Kongress, danke Sad Dad Rocker wie Bon Iver.
Und dank ihrem Footballstar-Boyfriend Travis Kelce. So schätzt das Musikbranchenexperte Nathan Hubbard ein, hier 2023 im Podcast Pod Save America.
Es war für uns Jungs plötzlich kein Problem mehr, Taylor cool zu finden. Wir sind solche verdammten Lemminge. Jetzt können wir wirklich sagen, das ist cool, ich bin dabei. Das ist diesen Sommer passiert.
Seit der Eras Tour müssen sich Männer nicht mehr dafür schämen, Taylor gut zu finden. Okay, müssen sie ja sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, und hier auch noch ein anderer Mann, der gesteht, Swiftie zu sein. 2019 in der Graham Norton Show.
I'm a Swiftie.
Das war Rocklegende Bono von U2. Taylor ist einfach the man.
Taylor is the woman.
It's more than a success story, it's a movement now.
Das war eine andere Rocklegende, Hollywood-Star Jack Black, 2024 zu Gast bei MTV. Taylor Swift ist mehr als eine Erfolgsgeschichte, sie ist eigentlich ja wie eine Bewegung. Aber das sehen nicht alle so. Hier nochmal Musikwirtschaftsforscher Peter Tschmuck.
Also ich würde jetzt Taylor Swift, obwohl sie aktuell sehr erfolgreich ist und sicherlich der größte Star des Musikbusiness ist, jetzt nicht überbewerten. Also wir hatten schon andere Künstlerinnen und Künstler, also ich denke jetzt beispielsweise an Elvis Presley oder den Beatles, die Rolling Stones nicht zu vergessen, Michael Jackson.
Ich weiß, was Peter Schmuck meint. So große KünstlerInnen brechen ja ständig Rekorde. Madonna und Beyoncé und viele mehr haben super Wichtiges geleistet. Taylors Vermächtnis zum Beispiel, und das finde ich richtig toll, ist, dass sie auch mal wieder so klassische Girly-Musik, Pop-Girly-Musik und auch die Ästhetik viel mehr in den Mainstream gebracht hat. Aber natürlich nicht nur das. Jetzt hier nochmal Jörn Glasenapp.
Taylor Swift ist eine sehr, sehr starke Frau im Musikbusiness. Und da kommen wir jetzt dazu, was, glaube ich, eins ihrer ganz großen Verdienste ist. als Frau im Pop-Business unglaublich machtvoll zu agieren und dadurch natürlich auch ein Vorbild zu sein. Ich glaube, dass man so einer, ich sag mal, jungen Sängerin wie jetzt zum Beispiel Olivia Rodrigo nicht mehr vorwirft, ja, ja, das ist Management, was die promotet. Das ist nicht mehr der Fall. Das verdankt Olivia Rodrigo und auch andere junge Sängerinnen Taylor Swift.
Ich glaube, wir können uns zumindest alle auf eins einigen. Das ist eine wahnsinnige Coming-of-Age-Geschichte, die Taylor da hingelegt hat. Eine kleine, süße Country-Maus zieht in die große, weite Welt, weil sie nichts lieber mag, als auf ihre Gitarre zu spielen und über ihr Leben zu singen.
Und auch Geld zu verdienen. Und honestly, good for her. Sie erobert mit ihrer Musik die Welt im Sturm, macht sich mächtige Freundinnen und mächtige Feindinnen.
Sie wird zur ersten Milliardärin, die nur mit ihrer Musik so viel Geld verdient hat.
Datet die heißesten Celebrities und macht mit ihnen Schluss.
Und kreiert ein Werk, das noch für sehr lange Zeit bestehen wird. Ich meine, was kann danach kommen?
Ich finde es ganz schwer zu sagen, wie Taylors Zukunft aussehen wird.
Also sie wird weiterhin Musik machen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Davon bin ich überzeugt. Ob sie sich irgendwann mal politisch tatsächlich explizit in den Bereich Politik wechseln wird, das glaube ich nicht.
Aber irgendwann einmal wird auch sie von einem neuen Superstar abgelöst werden. Wobei sie natürlich jemand ist, der jetzt nie ganz aus dem Musikbusiness verschwinden wird.
Ich würde mir aber auch für sie wünschen, dass dieser krasse Hype ein bisschen abflacht oder generell abflacht, damit sie auch, wie wir alle, einfach mal vor die Tür gehen kann.
Ich glaube, es wird sich niemand mehr trauen, sich zu ihr auf die Bühne zu stellen und sagt so, aber Beyoncé hat ein viel besseres Album gemacht. Also die wird ihren Weg gehen. Und ich bin gespannt, wie der verlaufen wird.
Und was glaubt Taylor, wie ihre Zukunft aussieht? Das sagt sie 2019 bei CBS.
That puts me into what I call like a panic spiral.
Das versetzt mich in eine Panikspirale. Ich war nie in der Lage, das zu tun. Es macht mich einfach wahnsinnig, wenn ich zu sehr herauszoome. Weiß ich, wo ich in 20 Jahren sein will? Auf keinen Fall.
Absolutely not. Okay, Taylor hat eher eine Panikattacke als Zukunftsvision und ehrlich gesagt finde ich das auch relatable, aber die Aussage an sich überrascht mich schon ein bisschen, weil Taylor ja eher eine Planerin oder Aushackerin ist, oder? Was siehst du denn in deiner Pop-Kristallkugel?
Ich glaube, Taylor weiß das selber noch nicht so richtig. Die ist, glaube ich, gerade in einer richtig kreativen Phase und wird sich da jetzt nicht einschränken. Die wird einfach ihrem kreativen Fluss folgen und schauen, worauf sie Lust hat. Weder Gitarre noch ihre Glitzer-Kulis noch irgendwelche Federkiele wird sie aus der Hand legen. Aber was glaubst du, was Taylor in Zukunft machen wird?
Dafür müssen wir in die Vergangenheit zurückreisen. Ins Jahr 2006. Taylor ist 16 Jahre alt und gibt ihr erstes US-weites Radiointerview. Sie erzählt, wie ihr großes Vorbild Country-Pop-Sängerin Leon Rimes sie bei einem Konzert wiedererkennt.
So sie hat mich im Publikum erkannt. Und sie hatte sich tatsächlich die Zeit genommen, meine Briefe zu lesen. Und als sie durch das Publikum ging und den Leuten die Hände schüttelte, schaute sie nach unten und ich sagte, Leanne, hast du meine Briefe bekommen? Sie sagte, natürlich, Taylor. Und das war der Moment, in dem es für mich buchstäblich Klick gemacht hat. Wenn ich nur ein einziges Kind dazu bringen könnte, sich so zu fühlen, wie sie mich fühlen ließ, dann wäre es das alles wert.
Ich glaube, dass Taylor dieses Gefühl, gesehen zu werden, ihren Fans noch sehr lange mitgeben wird.
Ich freue mich jetzt erstmal für Taylor, dass sie, glaube ich, in Travis jemand gefunden hat. Und ich kann so relaten, weil ich ja auch meinen Seelenverwandten gefunden habe. Und irgendwie fühlt sich das bei ihr, so an, als wenn sie vielleicht wirklich jetzt angekommen ist bei ihm. Ich wünsche mir das auf jeden Fall. Ich glaube, sie sind auf Augenhöhe. Und das ist ja das, was sie schon immer wollte. Sie will nicht allein, also wer will das schon? Keiner will allein sterben, aber das hat sie selber ja gesagt. Sie glaubt, ihre Bestimmung ist, allein zu sterben. Das hat sie in einem Song gesagt. Mhm. Es ist so, so, so traurig. Deswegen, ich glaube, das, was sie am glücklichsten machen wird, ist jetzt einfach die Liebe. Ich glaube wirklich, dass sie einfach genießen soll und die hat so viel überstanden und so viel gemacht. Die wird immer Musik machen und die Fans werden sie tragen, bis ich glaube, wir alle nicht mehr da sind. Also von dem her.
Period.
Period. Das wird einfach schön weitergehen. Das war's mit der Taylor Swift Story.
Vorerst, wie wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, Taylor wird noch ein paar Jahrzehnte vor sich haben.
Und bis dahin, so long, Gizem.
So long, Vanessa.
Das war Taylors Politik der Zurückhaltung. Die sechste und letzte Folge von Die Taylor Swift Story. Alle sechs Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo oder wenn ihr diesen Podcast an all die Menschen schickt, die mehr über Taylor Swift erfahren sollten. Die Taylor Swift Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Die Hosts sind Vanessa Mai und Gizem Celik. Executive Producer ARD Kultur, Christian Costa-Zahn. Executive Producers Flow Media Company, Robert Kindermann, Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Redaktionelle Unterstützung ARD Kultur, Arne Gotzmann. Projektleitung Flow Media Company, Eva Hoos, Sabrina Andorfer. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow Media Company, Tim Giese. Recherche, Eva Hoos, Theresa Hertel, Johanna Schnüppke, Gizem Celik, Anna Scholz, Janina Rook. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rook, Gizem Celik, Sabrina Andorfer, Theresa Hertel. Autorin dieser Folge ist Janina Rook. Sounddesign Lorenz Schuster. Postproduktion Lorenz Schuster. Coverart Dörte Haupt. Und wenn ihr noch mehr über Taylor Swift und Politik hören wollt, dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hat sich die Frage gestellt, welche Rolle Taylor Swift beim Wahlkampf um die US-Präsidentschaft in diesem Jahr spielt. Da treten der amtierende Präsident Joe Biden und der Ex-Präsident Donald Trump wieder gegeneinander an. Zusammen mit dem BR-Musikjournalisten Matthias Scherer taucht 11KM ab in das Pop-Imperium und die Macht von Taylor Swift. Vom Everybody's Darling der Country-Musik hin zum potenziellen Republikanerschreck in den USA. Die 11KM-Folge Taylor Swift, Pop und Politik hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes.